Ich freue mich, dass Sie da sind, Norbert Aus. Das ist sehr schön, jetzt ein bisschen in Ruhe mit Ihnen über ein umfangreiches und buntes, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu plaudern. Aber ich fange nicht mit einer Farbe an, sondern ich fange an mit der Frage, sind Sie eine graue Eminenz vom Kiez?
Nein, nein, das bin ich nicht. Und so habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Ich betreibe dort ein Theater und mich interessieren die Menschen dort und bin auch engagiert in der Interessengemeinschaft St. Pauli. Und ich habe vor 25 Jahren mal mit anderen Freunden aus Hamburg einen Lions Club gegründet. Das heißt, wir sind auch sozial unterwegs, gerade was St. Pauli und das Umfeld angeht. Da ist sehr viel zu tun. Das macht mir Spaß. Aber ich habe mich noch nie als graue Eminenz gefühlt und das liegt mir auch völlig fern.
Gibt es eine andere graue Eminenz?
Ach, das wird immer St. Pauli und dem Kiez so zugeschrieben. Nein, ich glaube, dass ein bisschen bewundernswert ist, dass so auf dem Kiez die Menschen, die dort leben und die dort arbeiten, vielleicht mehr zusammenhalten. Aber das ist ja immer so, wenn man in eine Sonderrolle gedrängt wird. Und St. Pauli ist ja von der Stadt doch immer als, ja, sagen wir mal, etwas außenseitermäßig behandelt worden. Und das ja schon seitdem es St. Pauli gibt. St. Pauli ist ja bekanntlich, liegt ja zwischen Hamburg und Altona sozusagen, einmal außerhalb der Stadt Hamburg und auch außerhalb von Altona und
dem preußischen Altona.
Genau, dem preußischen Altona. Und insofern hatte das immer eine Sonderrolle. Ich sage immer, auf St. Pauli waren früher die, die nicht nach Hamburg rein durften oder die nicht nach Hamburg rein wollten oder weil sie das Torgeld nicht bezahlen konnten. Und da hat sich natürlich ein gewisses Selbstverständnis auch entwickelt und das spürt man gelegentlich heute noch.
Aber wenn Sie keine graue Eminenz sind und es keine andere gibt, dann würde ich doch trotzdem sagen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Conny Littmann sicherlich zuerst, rund um das Schmitz-Theater haben den Kiez enorm verändert, oder nicht?
Ja, das kann man sagen, wenn man so in die 80er Jahre zurückdenkt, war schon der Kiez ein, sagen wir mal, noch mehr missachtetes Feld. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von dem früheren Bundeskanzler Schmidt, der gesagt hat, nach St. Pauli gehe ich nicht, auch nicht, wenn ich Besuch habe. Das hat sich geändert in den 90er Jahren, als wir das Theater gemacht haben und Inge Meisel ihren 90. Geburtstag bei uns gefeiert hat. Dann ist er auch gekommen zu der Geburtstagsgala und es war ihm nicht sehr unangenehm, dort zu sein.
Wie sind Sie nach St. Pauli gekommen? Also zunächst mal, wie sind Sie nach Hamburg gekommen? Denn wirklich aus Hamburg sind Sie, glaube ich, auch nicht.
Nein, ich bin noch geboren in Schlesien 1943 und bin dann zunächst mit meiner Mutter als, ich glaube, knapp Dreijähriger und meinem kleinen Bruder aus Schlesien vertrieben worden und sind dann erst gelandet im Großen Moor bei Diepholz. Da bin ich in eine einklassige Dorfschule 1949 eingeschult worden. Mit mir war ein weiterer Schüler in der ersten Klasse. Das war schon eine besondere Situation und 1952 sind dann meine Eltern, als mein Vater 1949 aus Kriegsgefangenschaft zurückkam, sind wir nach Delmhorst übergesiedelt. Dort habe ich dann Abitur gemacht, aber mir war klar, da muss ich auch bald weg und bin dann nach Hamburg gegangen und bin dort geblieben. Hamburg ist meine Stadt, hier lebe ich gern. Hier lebt meine Familie und hier gehe ich auch nicht weg.
Das würde sehr auffallen, wenn Sie weggehen würden. Wir kommen bestimmt auf Ihre Familiengeschichte nachher noch mal genauer. Ich will gerade noch mal einen Augenblick beim Kiez bleiben. Und ich erlebe Sie jetzt hier und auch in anderen Situationen eher als ruhig, als bedacht. Jetzt nicht als die schillernde Gestalt, die man auf dem Kiez unbedingt erwartet. Und mit denen Sie ja auch viel zu tun haben. Ist das sozusagen Ihr Rezept, um seit Jahrzehnten dort glücklich zu leben und glücklich zu arbeiten vor allem?
Naja, es gibt ja überall unterschiedliche Menschen und ich glaube, es gibt Menschen, die mehr im Vordergrund stehen und auf der Bühne stehen und ich bin gerne hinter der Bühne und bereite den Menschen den Platz auf der Bühne vor und bereite das so, dass es eine gute Präsenz gibt, aber selber auf die Bühne mich nach vorne zu drängen, das ist nicht meine Art.
Hilft das?
Ja, das ist klar. Es gibt ja auch unterschiedliche Aufgaben in dem Bereich und St. Pauli gibt es eben nicht nur Menschen, die sich nach vorne drängen, sondern es gibt auch Menschen, die etwas weiter zurückstehen.
Vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an. Was gehört jetzt eigentlich alles zu dem Imperium, dessen Geschäftsführer Sie derzeit noch, glaube ich, sind?
Ja, einmal habe ich mitgegründet das Schmitz-Tivoli 1991. Dann haben wir das Schmidt-Theater übernommen, was wirtschaftlich ein bisschen in die Schräglage geraten war, und haben jetzt vor einigen Jahren das Schmidtchen eröffnet. Wir haben, als das Grundstück neben uns zur Disposition stand, uns beworben und dort das Clubhaus gebaut, was verschiedene Clubs beheimatet, aber auch einen sogenannten Escape Room, das Skurrilum, und aber auch Büros, weil wir der Meinung waren, dass St. Pauli, die ja einer ständigen Veränderung unterworfen sind, dass aber auch neue Unterhaltungseinrichtungen, Clubs und so einfach ihren Platz finden und damit auch St. Pauli weiterhin der Entertainment-Standort nicht nur Hamburgs oder Deutschlands ist, sondern ist ja auch einzigartig, muss man sagen, auf der ganzen Welt.
Was macht es so einzigartig?
Ja, dass beispielsweise auf einer kurzen Strecke von, ich weiß nicht, 600-700 Meter sich insgesamt 5 oder 6 Theater angesiedelt haben. Es ist ja nicht nur das Schmidt dort und das Tivoli, sondern auch das St. Pauli-Theater, das Imperial-Theater, das Schmidtchen und nicht zuletzt das Operettenhaus, von dem ja mit Cats die eigentliche Veränderung des Kiezes und damit St. Pauli auch begonnen hat.
Wann waren Sie das erste Mal auf der Reeperbahn?
Ein Tag nach meinem Abitur, als ich mein Abiturzeugnis in der Hand hatte, war ich froh natürlich und bin mit meinem Freund, der ebenfalls das Abitur bestanden hatte, nach Hamburg gefahren. Und ich muss gestehen, die Nacht nach dem habe ich in der Tiefgarage auf der Reeperbahn verbracht. Das war sozusagen
regnete es.
1963 im Februar.
Im Februar, okay, da ist es ja in der Tiefgarage wahrscheinlich gemütlicher gewesen.
Das ist, naja, die Nacht war lang, die Hotelzimmer teuer und die wenigen Stunden, die kann man auch im Auto verbringen in der Tiefgarage. Es war wahrscheinlich unzulässig und verboten und vielleicht sogar gefährlich, aber es war okay.
Und dann? Sind Sie auf der Reeperbahn geblieben?
Ja, dann musste ich meinen Wehrdienst ableisten und anschließend bin ich wieder nach Hamburg gegangen. Habe Hamburg eigentlich auch in der Zwischenzeit immer gerne entdeckt und habe dann in Hamburg Jura und Volkswirtschaftslehre studiert. Mir fällt ein, dass ich eigentlich schon als Schüler, muss irgendwie in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre kurz Plant und Blumen besucht habe, als mit der Schulklasse. Das muss, glaube ich, 56 oder 57.
Als das Gartenschaugelände war.
Die Gartenschaugelände, genau.
Nun kann ich vielleicht hier in einem Hamburger NDR-Studio nachvollziehen, dass Sie Hamburg so schön finden. Die Hamburgerinnen und Hamburger können das meistens. Aber für ein bisschen weiteres Umfeld, was macht Hamburg für Sie so einzigartig?
Also inzwischen kann man sagen, Hamburg gehört ja zu den 10 lebenswertesten Städten der Welt. Und zwar gibt es da regelmäßig in, ich glaube, 2- oder 5-jährigen Abstand eine Untersuchung von einem renommierten britischen Institut, The Economist. Und Hamburg gehört da wegen seiner Lebensqualität vor allem zu den 10 interessantesten oder lebenswertesten Städten. Hamburg ist attraktiv. Dort wurde Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und auch Lebensgefühl getestet. Und da muss ich sagen, können wir hier alle froh sein, wir Hamburgerinnen und Bürger in einer so tollen Stadt zu leben.
Aber das wussten Sie ja in den 60ern noch nicht, als Sie aus der Tiefgarage wieder rauskamen und beschlossen, dass Sie in Hamburg bleiben
wollen. Naja, das ist ja, Hamburg hatte natürlich auch in den 60er Jahren schöne Seiten und der Kiez lebte auch in den 60er Jahren, das ist, weiß man ja. Und von da aus, die Musikszene in Hamburg hat mit den Beatles, aber auch mit vielen anderen Musikgruppen, mit dem Star Club, mit dem Top Ten und vielen anderen Musikclubs, die es heute so gar nicht mehr gibt, ja den Anfang einer Veränderung des Kiezes bewirkt. Das ist dann in den 70er Jahren und aus meiner persönlichen Sicht ist das leider dann sehr abgerutscht, sieht man auch beispielsweise am Spielbudenplatz. Das war damals so eine Budenstadt, wo nur also sehr viel Drogen und sehr viel Kriminalität ausging. Und die ist ja dann abgerissen worden, ich glaube Ende der 80er Jahre und auch zu Recht. Und das hat die Sache aber ja nicht verschönt. Aber man muss sagen, im Moment knüpft der Kiez ja auch wieder an solche alten Traditionen an. Und daran beteilige ich mich sehr gerne. Hamburg-St. Pauli ist ein hochinteressantes Viertel, ein Ausgehviertel, aber auch ein lebenslebendiger Stadtteil, ein Lebensviertel. Und ich hoffe nur, dass wir jetzt mit den ehemaligen Esso-Häusern und der ehemaligen Esso-Tankstelle dort ein Baugelände positiv entwickeln, das den Kiez auch noch ein bisschen weiter nach vorne bringt.
Wo hätten Sie denn den Kiez gerne in 10, 15, 20 Jahren?
Ich hätte ihn gerne mit einem lebendigen Ausgehstandort, der über Hamburg hinausreicht, eine Attraktion für Hamburg ist, weil es auch dort eine hohe Ausgehkultur gibt und eine weiterentwickelte Musikkultur, Theaterkultur, auf die Hamburg stolz sein kann. Wir haben die Elbphilharmonie und ich glaube, wir haben und schaffen auch auf St. Pauli ein bisschen ein Gegengewicht. Das Reeperbahn-Festival ist inzwischen weltweit bekannt. Es gibt noch vielleicht den einen oder anderen Ansatz, dieses noch weiter voranzubringen. Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit der Hamburger Theater, dass auch die Hamburger Theaterszene etwas mehr in den Vordergrund rückt. Ich bin ja im Moment der Vorsitzende der Hamburger Theater. Wir arbeiten da sehr stark dran und die kulturelle Belebung dieser Stadt ist eins meiner Ziele, die ich mich seit vielen Jahren verschrieben habe.
Die aber Ihnen ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt waren. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu der Zeit, also von der einklassigen Dorfschule bis zum Jura- und Volkswirtschaftsstudium, das ist ja schon ein weiter Weg. Und diese Studienwahl, entstand die durch echte Neigung oder war das so, dass Ihre Eltern gesagt haben, der Junge soll mal was Vernünftiges studieren oder überhaupt lernen? Oder wie kam es dazu, wenn man das von heute betrachtet, würde ich ja denken, das ist ein ganz schön weiter Weg.
Ich kann das ganz einfach sagen. Also Mediziner konnte ich nicht werden, weil ich kein Blut sehen konnte. Lehrer fiel aus, weil ich keine besonders glückliche Schulzeit hatte. Und dann bleibt ja nicht viel, dann bleibt Wirtschaft, dann bleibt Jura. Und ich glaube, als Student der Theologie hätte ich mich auch nicht sehr geeignet. Also da ist die Wahl dann eher schmaler und Jura interessierte mich. Ich glaube, ich wäre gerne Anwalt geworden. Das hat sich nicht ergeben.
Anwalt, um wen zu verteidigen?
Ja, ich hatte eher eine, vielleicht kann man das so sagen, schon Anfang eine soziale Ader. Ich glaube, ich war immer beispielsweise Klassensprecher und ich habe mich immer eigentlich für diejenigen eingesetzt, die wie ich vielleicht mal nicht auf der Sonnenseite standen.
Wann standen Sie nicht auf der Sonnenseite?
Also in Klassensprecherzeiten? Meine Schulzeit, wie gesagt, war nicht besonders toll und es ging vielen anderen auch so. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Ich habe mich immer für die eher sozial Schwächeren eingesetzt.
Die Schulzeit war nicht besonders toll, weil sie eben einklassig und langweilig war oder weil die Lehrer irgendwie noch um sich prügelten, wie ich mir das so vorstelle, in der Dorfschule in den 40ern oder 50ern?
Ja, klar, also die in den 50er Jahren Schulzeit in einer Dorfschule ist nicht sehr angenehm. Natürlich wurden da die Kinder noch geschlagen. Ich erinnere mich an die ersten Jahre selbst im Gymnasium in den Mitte der 50er Jahre so. Ich erinnere mich noch sehr an die Ohrfeige, die ich mal bekommen habe, weil ich eben nicht gelernt hatte und mich heimlich mit meinem Nachbarn darüber gefreut habe, dass wir nicht drangekommen sind zum Aufsagen des Gedichtes. Das hat leider der Lehrer gesehen und hat uns beide dann nach vorne gerufen und wir haben beide eine Ohrfeige kassiert. Ja, und auch die Zustände in den Schulen waren nicht so, dass man das gut finden musste. Und dann war ja die 60er Jahre war ja doch auch etwas, wo man schon spürte, dass Veränderungen sein mussten. Und das begann ja nicht erst 1968, als ich mitten im Studium war, aber sondern das spürte man schon Mitte der 60er Jahre. Das spürte man schon. Ich war von 63 bis 1965 Soldat. Hab dann, weil, um es auch ganz deutlich zu sagen, weil mich als Zeitsoldat gemeldet, weil ich habe dadurch eine große Abfindung bekommen. Ich meine, das waren fast 10.000 D-Mark, das hat mein Studium finanziert. und von 18 Monate Wehrpflicht auf 2 Jahre Zeitsoldat, das erschien mir eine gute Investition, um das mal so zu sagen. Also es gab schon da, auch dort, also in der gesamten Gesellschaft brodelte es schon ein bisschen und es war klar, dass sich da was verändern muss und das ist ja auch dann Gott sei Dank geschehen.
Und das war der Impuls, Jura zu studieren, um an dieser Veränderung mitzumachen?
Oder? Ja, das stimmt, wobei ich nicht besonders politisch war. Ich habe mich dann auch im Studium engagiert. Hinnerk Behmer war damals im AStA, der ja bis vor kurzem auch noch Staatsrat in der Kulturbehörde war. Von dem und seinem Studienfreund stammt ja dieser Spruch unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren. Das war ja sozusagen alles auch meine Zeit. Ich habe von 1965 bis 1970 studiert und da geschah einfach sehr viel. Ich war im AStA allerdings, war ich dort eher für die Veranstaltungen zuständig. Damals gab es noch wunderschöne Sommerfeste auf dem gesamten Campus und ich war in der organisatorischen Leitung beschäftigt. Also ich war eher auf der, sagen wir mal, auf der Unterhaltungsebene da schon tätig. Aber ich von daher kenne ich auch Hinnerk Behmer noch und viele andere, die damals sich politisch interessierten.
Und dann haben Sie die Uni ja eine Weile insofern kaum verlassen, als Sie sehr jung Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik geworden sind? Oder gab es eine Zwischenzeit zwischen Studien?
Ich habe dann natürlich nach dem Examen mein Referendariat gemacht, habe dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter erst an der Uni gearbeitet. Dann hat mich ein Professor mitgenommen an die Hochschule für Wirtschaft und Politik. Dort bin ich dann auch sozusagen Dozent geworden und habe mich erst als Rektor wählen lassen oder bin gewählt worden und dann von 1980 bis 1992 Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik.
Die ja eine besondere Hochschule gewesen ist, die offenbar für den zweiten Bildungsweg für Leute, die kein Abitur hatten und studieren wollten. Das entsprach dann auch ihren Vorstellungen wahrscheinlich von einer gerechteren Bildungspolitik.
Ja, das entsprach mir sehr. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, sowohl in der Lehre, aber auch dann in der Leitungsfunktion, weil ich da sehr viel tun konnte, auch für junge Menschen, die auch aus sozial benachteiligten Schichten kamen, die es sich nicht, damals war es nicht selbstverständlich, dass man Abitur machte und studierte. Ich meine, aus meinem Altersjahrgang waren es, glaube ich, 6-8%, die damals das Abitur machten. Und viele, die erst eine Ausbildung gemacht haben, aber wussten, dass das nicht das Ende sein konnte, die haben sich dann beworben an der Hochschule für Wirtschaft und Politik, haben eine Aufnahmeprüfung gemacht und konnten dann studieren. Es war dann so schließlich, dass die Hochschule 50% oder erst 60% mit Aufnahmeprüfung und 40% mit Abitur aufgenommen hat für das Studium. Also das war eine sehr gute und auch sehr gesunde Mischung von Studierenden. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe sehr oft gesagt, bei uns an der HWP gab es junge Menschen, 19, Abitur, gute Note oder ich sag mal weiblich, 40, geschieden, fast erwachsene Kinder, die dann nochmal ein anderes Leben führen wollten und studiert haben. Also so breit war die Spanne und die Mischung in dem Unterricht, in der Lehre, das war das ganz Besondere der HWP.
Waren Sie selbst der Erste in Ihrer Familie, der studiert hat?
Ja.
Was waren Ihre Eltern? Was haben die gemacht?
Mein Vater ist sehr spät aus russischer Kriegsgefangenschaft wiedergekommen. Meine Mutter hat dann einen kleinen Laden auf dem Dorf aufgemacht. Meine Eltern hatten einen Fleischwarenbetrieb, eine Schlachterei in Schlesien. Und dann hat mein Vater 1951 so einen Handwerksbetrieb und dann einen kleinen Fleischhandel aufgebaut.
War das Ihr Impuls zu studieren oder auch der Wunsch Ihrer Eltern?
Also meine Mutter hat sehr darauf gedrängt, dass ich weiter zur Schule gehe. Ich war eigentlich bereit, da schon sozusagen mit der mittleren Reife runterzugehen und dann eine Lehre zu machen und dann vielleicht weiter zu studieren, weil der Weg zum Abitur erschien mir lang, erschien mir auch ein bisschen leidvoll und eine Lehre fand ich eigentlich eine gute Option, aber meine Mutter und mein Mathematiklehrer, die haben mich wieder in die Schule getrieben sozusagen und dafür gesorgt, dass ich das Abitur mache.
Insofern konnten Sie auch da an der Stelle die Studierenden an der HWP ganz gut verstehen wahrscheinlich, hatten ein gutes Gefühl für,
ja,
das, was die bewegte. Ich erinnere mich an der HWP an Frauenwochen in den 80er Jahren. Da war das außerordentlich intensiv. Das waren Frauenwochen, die, glaube ich, deutlich in Deutschland auch eine Auswirkung hatten, weil sie sehr groß waren. Und sie waren ja damals sehr umstritten, dass überhaupt Frauen alleine sich trafen und meinten, Männer wollen wir jetzt hier nicht. In meiner Erinnerung haben Sie den Frauen, die das organisierten, damals quasi die Heimstatt geboten, weil das alles in der HWP stattfand. Stimmt meine Erinnerung? Und B, was hat Sie dazu bewogen?
Naja, es war ja nicht alles meine Ideen, sondern insofern war ich auch ein bisschen getrieben durch die Frauen. Das ist ja klar, wir haben eine große Zahl an Frauen gehabt, die schon berufserfahren waren, die schon älter waren, die auch die Emanzipation vorangetrieben haben, einmal bei sich selbst, indem sie den Weg aus Familie und vielleicht Beruf gewählt haben in einen sich weiterbildenden Menschen, also sich sehr emanzipatorisch verhalten haben. Und ich erinnere mich, dass wir sogar den ersten Frauenaster in Deutschland hatten, was vielen Männern, die ja doch noch etwas zurückgeblieben damals dachten und agierten, überhaupt nicht gefallen hatte. Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen und die Frauen haben ihre Interessen durchgesetzt und dann auch solche Veranstaltungen. Wir haben Frauenwoche, aber wir haben nicht nur Frauenwoche gehabt, sondern wir haben auch die Sommerhochschule gehabt. Und die Sommerhochschule war eigentlich eine wunderbare Veranstaltung in den Semesterferien, weil viele auch nicht einsahen, dass in den Semesterferien in der Hochschule nichts passiert. Wir haben die Räume zur Verfügung gestellt, wir haben Programme entwickelt und die Sommerhochschulen waren auch eine der ersten Anlässe, dann auch das weiterzuführen. Und aus der Frauenwoche hat sich eine Forschungsstelle für Frauenstudien und Frauenforschung entwickelt, die auch an der HWP angesiedelt war, und aus der Sommerhochschule unser Weiterbildungsstudiengang Kultur- und Bildungsmanagement.
Das erzählen Sie immer noch mit sehr viel Engagement und Liebe zu der Geschichte. Trotzdem sind Sie irgendwann weggegangen von der HWP auf die Reeperbahn sozusagen. Wie gesagt, das klingt nach einem weiten Schritt, aber das ist es vielleicht gar nicht.
Nee, das ist es gar nicht, weil also erstmal glaube ich daran, dass im Leben ganz viele Zufälle den Weg bereiten und dass man zwar manchmal glaubt, dass man aktiv sein Leben gestaltet, aber wenn man nicht zur rechten Zeit am rechten Ort ist, dann passiert das auch nicht. Dann war es so, dass damals sehr viele Studenten in die Hochschulen drängten und die Hochschulen auch gehalten waren, sich weiterzuentwickeln, sich weiter auch neue Studiengänge zu etablieren. Und wir waren an der Weiterentwicklung der Hochschule sehr interessiert.
Wir sprechen von Anfang der 80er jetzt.
Ja, ne? Ja, das war so, Mitte der 80er. Wir haben zwei Studienprojekte vorangetrieben, einmal den sozialökonomischen Studiengang, das war ein Aufbaustudiengang auf den bisher dann sechssemestrigen Studiengang, das war das eine. Und das zweite, ein Weiterbildungsstudiengang Kulturmanagement. Kultur interessierte mich auch von Anfang an und wenn ich Jura studiert hätte, hätte ich Theaterwissenschaften studiert. Aber da muss ich ehrlich sagen, war meine Rationalität etwas stärker und ich bin immer gerne ins Theater gegangen, war sehr an sehr vielen kulturellen Veranstaltungen dabei. Wie gesagt, ich habe dann die Unifeste mit organisiert und fühlte mich dort sehr zu Hause, aber mir war auch klar, dass Jura vielleicht meinen Lebensunterhalt besser bestreiten kann als Theater und Kultur. Das war mir auch sehr klar, aber ich habe den Kontakt nie verloren und aus der Sommerhochschule heraus haben wir dann einen Modellversuch Kultur- und Bildungsmanagement entwickelt mit Unterstützung des Bundesministeriums für, Bildung und Wissenschaft hieß das damals. Dort war an maßgeblicher Stelle, war sogar Minister, ein früherer Absolvent der Hochschule, nämlich Björn Engholm. Und über den, der auch der Hochschule nach wie vor verbunden war, habe ich Kontakt zum Ministerium bekommen und dann eben, wie gesagt, einen Modellversuch eingereicht, den ersten, den es gab in Deutschland, Kulturmanagement, der darin bestand, dass ich die Idee hatte zu sagen, wir arbeiten alle drei kleinen Hamburger Hochschulen, die Hochschule für Wirtschaft und Politik, die Musikhochschule und die Kunsthochschule zusammen. und versuchen ein bisschen mehr, um es ganz platt zu sagen, mehr Kultur in die Ökonomie zu bringen und ein bisschen mehr Ökonomie in die Kultur, weil ja eigentlich sind ja alle Künstler auch kleine Unternehmer und sie müssen Steuern zahlen, sie müssen wissen, wie Wirtschaft funktioniert und so. Und das war die Idee, den einen ein bisschen mehr Ökonomie beizubringen und den anderen ein bisschen mehr Kultur. Und wir bekamen auch die Zusage aus Bonn unter der Voraussetzung, dass Hamburg ebenfalls sich beteiligt an dem Modellversuch mit Geld, mit viel Geld. Ja, 1 Million sollte der Zuschuss sein. Und der damalige, das ist wieder ein Zufall, wenn Sie so wollen, Wissenschaftssenator, war gleichzeitig Kultursenator, nämlich Ingo von Münch, ein von mir sehr hochgeschätzter Rechtsgelehrter. Und der sagt dann, ja, also wenn Sie mehr Kultur in die Ökonomie bringen wollen und umgekehrt, dann können Sie das ja am besten mit Ihrer Hochschule machen, wenn sie da auch ein Praxisfeld haben. Und damals gab es Kampnagel, was gerade verlassen worden war von dem Schauspielhaus. Das Schauspielhaus hatte dort ein Domizil für die Zeit der Generalüberholung bis 1900, ich glaube, 85 oder 86. Und als das Haus an der Kirchenallee Grund instand gesetzt war, sind die alle wieder zurückgegangen und die alte Maschinenfabrik Kamp und Nagel war dann sozusagen geräumt und wie jede Wohnung, die man verlässt, um in eine bessere wieder zurückzuziehen oder in eine Wohnung zu ziehen, hinterlässt man natürlich vieles, was man nicht braucht. Also es waren da Tribünen, es waren da Stühle, es war da ein Restfundus und natürlich haben sich dort dann auch, wie das ja auch heute auch noch so ist, sehr viele freie Künstler angesiedelt, die dieses Gelände genutzt haben und benutzt haben. Und es gab auch Wohnwagen am Kanal, in dem Künstler wohnten. Es gab ein Hauptgebäude, wo dann die Administration zum Teil stattfand. Es wurde eine kleine Galerie, K3, dort installiert. Es gab ein Kino auf dem Gelände. Es wurde ein richtiger kultureller Ort und der Hamburger Senat wollte da ein bisschen in Anführungsstriche Ordnung reinbringen. Und jedenfalls wurde dann ein Verein gegründet, nämlich der Kampnagel-Trägerverein, und damit erstmal sozusagen demonstriert und akzeptiert, dass dort auf dem Gelände Kultur stattfindet. Und ich war der Vorsitzende des Kampnagel-Trägervereins und habe dann mit meinen Studenten versucht, da Konzepte zu entwickeln für die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse, die es da gab. Und wir waren da nicht ganz unerfolgreich. Und das war auch eine sehr angenehme, eine sehr schöne Zeit. Wir konnten da quasi eine neue Theaterszene etablieren, die zwar finanziert wurde von der Stadt, aber doch etwas bot, was andere Theater nicht bieten konnten, weil es einfach auch eine offene Fläche war. Und vieles von dem, was heute dort sehr erfolgreich läuft, stammt noch aus dieser Zeit oder hat dort die Wurzeln. Auch das Sommertheater wurde da etabliert.
Ja, aber Sie waren ja immer noch Chef der HWP, das war ja alles
ja,
Teil
das,
des...
Ja, das war natürlich Teil, aber mich interessierte dieses natürlich auch sehr. Und das war ja auch ein Stückchen in meiner Arbeit als Hochschulpräsident, diesen neuen Studiengang mit zu etablieren.
Norbert Aust, Sie sind hier im Talk auf NDR Info. Bei diesem Talk ist es immer so, dass Sie ein Musikstück mitbringen, das Sie gerne hören möchten im Rahmen dieses Gespräches. Und ich denke, an dieser Stelle ist es vielleicht ganz gut, das zu machen, denn es ist von John Lennon, Imagine. Ja, diese Hymne an die Vorstellungskraft und deren Veränderung ist vielleicht hier eine gute Zäsur, um gleich darüber zu reden, wie es dann weitergegangen ist mit ihrem Kulturengagement. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Norbert, aus Imagine von John Lennon, das war Ihre Wahl hier für den Talk. Warum dieses Stück?
Ja, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Lieder der Popgeschichte. Und ich habe das ausgesucht, nicht weil das unbedingt mein Lieblingsstück ist, was ich höre. Ich höre eigentlich, ehrlich gesagt, lieber die Rolling Stones als die Beatles. Aber der Text und die Melodie, die sind schon deswegen wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu sehr auseinanderdriften und dass wir unser fragiles Zusammenleben nicht gefährden. Also wir müssen ein bisschen das im Kopf haben und unseren Egoismus ein bisschen zurückdrehen.
Ja, so haben wir sehr gerne wahrscheinlich viele von uns Imagine einmal mehr gehört. Wenn wir zurückkommen zu Ihrem Weg in Hamburg und wir haben eben gesagt Uni, dann Kampnagel, die Entwicklung der ehemaligen Fabrik zu einem Kulturzentrum, das es heute noch ist, ist immer noch für mich ein Rätsel, wie ist es dann weitergegangen, dass Sie nun auf der Ripperbahn dann zwar keine graue Eminenz sind, wie Sie gesagt haben, aber doch erheblich Einfluss genommen haben auf die Entwicklung dort.
Naja, auch das ist wieder ein bisschen Zufall. Oder ich sagte ja vorhin schon, das ganze Leben besteht aus meiner Sicht doch sehr aus Zufällen. Und wenn das eine nicht gewesen wäre, wäre das andere nicht entstanden und so. Und der Weg ist eigentlich relativ nah für mich gewesen. Ich habe auf Kampnagel mit mir im Vorstand war nicht nur der Intendant des Schauspielhauses als Vertreter der staatlichen Theater, und jemand aus der bildenden Kunst und nicht zuletzt Corny Littmann als Vertreter der freien Szene. Und ich kannte seinen Vater, ein sehr bekannter Finanzwissenschaftler. Und Corny hatte auch das Sommertheaterfestival mitentwickelt. Und wir haben gut zusammengearbeitet da in dem Vorstand. Und die Stadt hatte auf der Reeperbahn, wo Corny gerade anfing, das Schmidt-Theater zu eröffnen oder das gerade eröffnet hatte, ein weiteres Gebäude, was zur Disposition stand. Das war das alte Zillertal, das jetzige Schmitz-Tivoli, und suchte auch nach einem Konzept dafür. Und dann gab es eben eigentlich das Konzept aus dem Schmitz-Tivoli, aus dem alten Zillertal, wieder einen Ort zu schaffen, wo man auch Theater spielen kann. Ein bisschen so ähnlich wie die Musikhalle, die allen ja für Musikveranstaltungen zur Verfügung steht. So war eigentlich die Idee, daraus aus dem Zillertal sowas zu machen. Das hat dann nicht funktioniert. Dann sind übrig geblieben Corny und ich, der wie gesagt als Vertreter der Schmidt, ich als Vertreter quasi Kampnagel. Es waren noch andere da beteiligt, die dann abgesprungen sind, sodass klar war, entweder wir machen es alleine oder aber das Projekt scheitert. Und wir haben dann versucht, nötigen Finanzmittel dafür aufzutreiben. Wir haben zusammen mit einem Gastronom und einem Bühnenausstatter eine Gesellschaft gegründet und versucht, dieses Projekt durchzusetzen. Und das ist uns dann gelungen. Allerdings hatte die Hasper, die uns, was heute gar nicht mehr möglich wäre, auf einer relativ schmalen Basis aufgrund des guten Konzeptes, aber ja mit wenig finanziellem Hintergrund, muss man auch ganz deutlich sagen, weil die Stadt gesagt hat, ihr könnt das ja machen, aber ohne staatliche Zuschüsse, was mir sehr entgegenkam, weil wir wollten auch beweisen, dass es auch ohne staatliche Zuschüsse geht. Und allerdings hatte die Hasper dann gesagt, okay, ich müsse persönlich dafür haften und persönlich bürgen mit dem, was ich habe. Und
als einzig seriöser Partner in diesem Unternehmen,
na ja, mit ihrer anderen, HWP. Ja, ich hatte jedenfalls ein anständiges Einkommen. Und dann habe ich mich mit Unterstützung auch der Kulturbehörde da sehr engagiert. Und nach meiner Amtszeit habe ich mich dann zunächst beurlauben lassen, um sozusagen auch sicher zu gehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Theaters vorangeht, um es mal hart zu sagen, dass mein Geld nicht verloren geht, und habe dann aber auch wieder an der Hochschule gearbeitet, und das hat ja ganz gut funktioniert.
Verantwortung schreckt Sie nicht?
Nein, das schreckt mich nicht. Mich schreckt auch ein durchaus allerdings kalkulierbares Risiko nicht. Ich finde, man muss mutig sein im Leben, man muss auch was riskieren im Leben. Und wenn es gelingt, umso mehr Freude und Spaß hat man an der Sache. Und das Tivoli ist natürlich in diesen ganzen Jahren, seit 91 bis jetzt, also 26 Jahre, mir sehr ans Herz gewachsen. Und vor allem auch die Mitarbeiter, mit denen man sowas ja nur gemeinsam aufbauen kann. Also es gibt noch sehr viele, die damals mit angefangen sind, die immer noch da sind. Und das ist schon ein tolles Team.
Dieses Team um Sie und Conny Littmann hat aber ja mehr getan, als nur ein Theater oder ein kleines Theaterimperium auf der Reeperbahn aufzubauen. Sie haben auch den Blick, glaube ich, auf Homosexualität ganz erheblich verändert. Sie haben die Stadt an der Stelle bunter, toleranter, schlichtweg anders gemacht. Haben Sie sich vorher vorgestellt, dass das so weit gehen würde, diese Veränderung, die Sie da eingeleitet haben, war das ein damaliger Traum?
Nein, zunächst ging es ja darum, und das habe ich dann auch mit meinen Studenten eigentlich vorgehabt, einen Ort zu schaffen, wo Theater gespielt werden kann, auch modernes Theater gespielt werden kann. Und das war eigentlich die Idee zu sagen, dass die Konzertveranstalter und die Theaterveranstalter dorthin gehen können und auf diese Weise St. Pauli neu beleben können. Das war eigentlich die Idee und das funktioniert eben nicht, weil da niemand bereit war, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist ja immer so, man muss immer erst etwas investieren an das, was man glaubt. Und wenn man da nicht daran glaubt oder nicht mutig genug ist, dann wird es eben nicht gemacht, sodass wir eben nur zu viert übrig blieben. Also Conny Littmann, Sture Salomon, der leider verstorben ist, Johannes Wienand und ich. Und wir haben das dann sozusagen zu viert gemacht. Ein bisschen naiv, glaube ich, damals. Aber wir hatten eben auch, und ich war ja auch ein bisschen in der Bringschuld, auch meinen Studierenden gegenüber so ein Konzept zu haben und das dann auch umzusetzen und erfolgreich umzusetzen. Und das hat dann ja auch geklappt.
So. Das hat wohl geklappt, ja. Sie waren damals ja schon verheiratet. Ich glaube, Sie haben Ihre Frau kennengelernt, als Sie noch ein ganz normaler Jurist an der HWP waren. Was hat die denn damals gesagt zu diesen wegweisenden Entscheidungen?
Naja, wenn man überzeugt ist von einer Idee und von einem Projekt, dann ist es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der vielleicht dieses nicht ganz teilt, aber einen trotzdem ermuntert. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass meine Frau damals gesagt hat, wenn du glaubst, dass das richtig ist für dich, dann tu das. Ich weiß, dass das ein hoher Vertrauensvorschuss war und ich glaube, sie hat mehr fast an das Projekt geglaubt als ich. Aber das war natürlich wichtig. Ohne es nicht gegangen. Ohne die Unterstützung auch meiner Familie hätte das natürlich nicht funktioniert, weil aus dem bescheidenen oder beschaulichen Leben eines Hochschullehrers auf dem Kiez ein Theater zu betreiben, ohne staatliche Subventionen, was wir ja immer noch heute hinbekommen, das ist schon auch ein anderer Aufwand. Und wir haben uns positioniert zwischen den damaligen Stella-Theatern mit Cats und Phantom der Oper, die ja sehr außenorientiert waren Richtung Nordrhein-Westfalen und sehr viel mit Bustourismus gearbeitet haben und den Hamburger Theatern, die eigentlich nur für die Hamburger da waren. Und wir haben gesagt, wir sind ein Hamburger Theater auf St. Pauli für die Region. Also wir sind rausgegangen in die Badeorte bis an die Ostsee und wir haben uns überall gezeigt. Wir haben überall geworben, sodass wir die Norddeutschland, und ich habe mal gesagt, Hamburg ist ja Hauptstadt Norddeutschlands und das ist unser Einzugsbereich und der geht von Hannover jetzt bis Schwerin und Rostock nach Flensburg, also diese ganze norddeutsche Region bedienen wir und das war eines der Erfolgsrezepte. Das zweite war, dass wir auch sehr offensiv auch mit Unternehmen zusammengearbeitet haben. Wir haben sehr viele Firmenveranstaltungen gemacht. Wir haben sozusagen über Sponsoring und Zusammenarbeit mit Unternehmen sehr erfolgreich gewesen. Insbesondere natürlich, weil wir auch Getränke anbieten in unseren Häusern. Und das war dann schon sozusagen eine ganz gesunde Basis, auf der wir gearbeitet haben.
Das war sicherlich Ihr Anteil auch an dem Erfolg dieser ganzen Schmidt-Geschichte? Conn Littmann fürs Künstlerische und Sie haben die Erdung da reingebracht? Oder wie würden Sie das aufteilen, gedanklich?
Ja, so kann man das sehen. Aber erstmal ist Conny auch ein sehr wirtschaftlicher Mensch. Er denkt auch ökonomisch. Und natürlich ergab sich sozusagen die Aufgabenverteilung quasi von alleine. Wobei jeder in seinem Bereich auch immer so gearbeitet hat, dass klar war, wir tun nicht das, was dem anderen Kollegen schaden könnte. So sind wir auch über die ganzen Jahre haben wir zusammengearbeitet mit einem großen Maß an Freiraum für den jeweiligen Bereich, aber auch in hoher Akzeptanz des anderen.
Sind Sie befreundet miteinander?
Das kann man so nicht sagen. Wir testen jedenfalls die Freundschaft nicht oft aus. Ne? So, wir haben eine hohe Akzeptanz. Ich habe eine ausgesprochen hohe Wertschätzung meines Kollegen, mit dem ich dieses Theater seit 27 Jahren betreibe. Wir sind gegenseitig sehr tolerant. Ich habe ja eine große Familie mit 6 Kindern. Er ist bekennender Homosexueller, hat sehr, sehr viel getan für diese Szene, für die Gleichstellung, was ich sehr bewundere und was Teil auch natürlich unseres Theaterlebens ist, was ich voll unterstütze. Und für mich ist das eine Frage von Achtung des Mitmenschen, und aber auch die Freude am Mitmenschen. Also ich glaube, wir sind beide sehr auch menschenfreundlich.
6 Kinder haben Sie gerade mal eben so nebenher erwähnt. War das im Wesentlichen die Aufgabe Ihrer Frau, sich um die Kinder zu kümmern und sie groß werden zu lassen?
Natürlich ist es immer so, glaube ich, dass es überall die Frauen die Hauptlast trägt. Da können sich die Männer anstrengen, wie sie wollen und gleichberechtigt sein wollen, wie sie auch immer wollen. Wenn Kinder weinen und Probleme haben, wird es in der Regel so sein, dass sie zur Mutter gehen. Und wenn sie etwas, vielleicht was Positives haben, erzählen sie es auch mal dem Vater. So kann man das. Aber nein, wir haben das immer gemeinsam versucht hinzubekommen. Ich habe immer versucht, und zwar nicht aus Pflichtgefühl, sondern in schlichtem Selbstverständlichkeit, mich zu beteiligen daran. Und wir haben, glaube ich, unsere Kinder auch gemeinsam großgezogen. Das war mir auch sehr wichtig. Ich habe sonst keine Hobbys. Also ich habe keine Freunde, gehe nicht in Lokale oder fahre nicht mit Freunden weg, sondern die Familie steht im absoluten Mittelpunkt und das, was ich tue. Und wenn wir Zeit haben, dann sind die Kinder immer das Wichtigste gewesen.
Sie haben keine Hobbys, sagen Sie. Da ist das, was Sie beim Schmitz tun, vielleicht eine Weile genug gewesen. Aber dann haben Sie sich auch noch mit AIDA zusammengetan. Oder wie soll man das formulieren?
Ja, das ist wieder so, das ist irgendwie auch ein bisschen Zufall, wie so etwas entsteht.
Aber ich meine, gut, die Reeperbahn ist dicht am Hamburger Hafen, aber Kreuzfahrtschiffe fahren nicht unbedingt direkt vorbei.
Nein, ich hatte auch nie irgendwie was mit Kreuzfahrt zu tun gehabt. Und es mit 6 Kindern und so, das ist... Ich hatte ein ganz anderes Lebensumfeld und nur mich hat dann mal Herr Rahl, der damalige Eigner der AIDA-Schiffe, angesprochen, ob wir uns nicht vorstellen können, auf den AIDA-Schiffen das Unterhaltungsprogramm zu machen. Und das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen, erst als ich mit unserer damaligen 3 Monate alten Tochter und meiner Frau uns mal so eine kleine Reise eingeladen waren, habe ich erst gesehen, wie toll eigentlich solche Reise sein kann. Und er hatte zwar, die ursprüngliche Idee war, aus den AIDA-Schiffen sowas wie ein Robinson-Club auf See zu machen. Das war so, und nur wir haben gesagt, also wir wollen, wenn wir das machen, dann nur mit richtigen Künstlern in Anführungsstrichen, die hauptamtlich den Beruf des Künstlers auch an Bord ausüben können. Und ich habe da mal das Beispiel gesagt, unsere Künstler können auch kochen und wenn die Köche auch singen können, ist das ja gut, aber niemand würde gerne unsere Künstler als Köche sehen. Darauf hat sich Herr Rahl eingelassen und wir haben sehr eigenständig ein Programm entwickelt auf den Kreuzfahrtschiffen und die Kreuzfahrtindustrie boomte, wir waren ein Teil davon und haben das dann in der Seilerstraße aufgebaut. Ich war der geschäftsführende Gesellschafter noch nebenbei und haben da etwas entwickelt, was wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten, was auch eben mit dem Boom der Kreuzfahrt zu tun haben. Auch da wurden wir mehr oder weniger reingezogen und haben an dieser Entwicklung teilgenommen.
Und was haben Sie entwickelt?
Naja, wir haben für jedes Schiff Shows entwickelt, wir haben Künstler akquiriert, wir haben eine Kooperation mit der Zirkushochschule in Kiew gemacht, wir haben eine eigene Ausbildungsstätte. Das lag mir natürlich auch nahe, das war auch eine meiner Bedingungen, die Hamburg School of Entertainment gebaut, wir haben Künstler dort ausgebildet, Musical-Darstellerinnen und Darsteller ausgebildet. Das war sehr erfolgreich. Wir haben dann, als das Unternehmen in amerikanische Hände fiel, nämlich an Carnival Cruises, haben wir das Unternehmen verkauft an Carnival Cruises und das wird jetzt als AIDA Entertainment weiter betrieben. Die Schule ist leider geschlossen worden, was ich sehr bedauere, aber das ist eben so.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind als persönlich haftender Gesellschafter eingestiegen mit diesem ganzen Risiko in den 80ern und haben das aufgebaut. Ich gehe davon aus, dass Sie im Laufe der Jahrzehnte mit dem ganzen Erfolg ganz ordentlich Geld auch damit verdient haben. Ist das für Sie wichtig gewesen? Und wenn ja, Geld wofür?
Naja, vor allem in die Ausbildung meiner Kinder, die alle studieren, bis auf die Jüngste, die jetzt noch 2 Jahre Schulzeit vor sich hat, wenn sie es denn will. Und das ist das Entscheidende. Wir haben ein schönes Haus in Alsterdorf. Wir haben ein schönes Lebensumfeld. Und das ist aber auch das Entscheidende. Also ansonsten, wie gesagt, ich habe kein großes Auto, fahre immer noch seit, ich glaube, 30 Jahren nicht denselben VW-Bus, aber immer noch ein VW-Bus. Das ist das beste Beförderungsmittel für große Familien. Das reicht mir.
Jetzt in diesen Wochen wollen Sie die Geschäftsführung abgeben. Und Sie haben Ihre Kinder schon erwähnt. Ihre älteste Tochter, wenn ich das richtig verstanden habe, übernimmt das Geschäft. Kann ich mir das so vorstellen, als ob eine Zahnärztin die Praxis ihres Vaters übernimmt oder ein Tischler die Werkstatt? Oder ist das eine ganz andere Situation, in der Sie da sind?
Ich habe meinen Kindern nicht in die Wiege gelegt oder es ist ihnen nicht in die Wiege gelegt, Nachfolgerin oder Nachfolger des Tivoli zu werden, sondern einen eigenständigen Berufsweg zu gehen. Und ich habe 2 Mediziner, eine Kinder- und Jugendtherapeutin, einer Jurastudenten und meine älteste Tochter hat Ökonomie studiert in Hamburg, in Newcastle und in Melbourne, hat die letzten 5 Jahre bei Apple gearbeitet und ich habe sie im letzten Jahr gefragt, ob sie sich auch vorstellen könne, das Theater zu übernehmen. Ich muss dazu sagen, dass sie schon als Kind sehr oft mich begleitet hat, sehr oft auch da als Studentin gejobbt hat in der Gastronomie. Und als ich sie gefragt habe, ist es ihr nicht schwer gefallen, Ja zu sagen.
Ist es Ihnen schwer gefallen, sie zu fragen?
Nein, ich habe schon in den letzten Jahren sehr oft darüber nachgedacht, wie das mal weitergehend geht. Ich bin ja nun schon über 70 oder genau 74, da muss man auch natürlich sowas mitdenken, eigentlich schon viel zu spät. Aber ich fühlte mich immer noch sehr jung, ich fühlte mich immer noch sehr aktiv. Und dann haben wir darüber gesprochen, meine Tochter und ich, und sie hat Ja gesagt. Und dann ist sie jetzt ab Herbst, also die Geschäftsführung übernehmen und ich werde mich dann da zurückziehen.
Wird Ihnen das gelingen? Können Sie sich das vorstellen, dass mal jemand sagt, ach ja, Norbert Aust, das war doch mal der Geschäftsführer von Schmitz Tivoli und allem drumherum.
Naja, ich bin ja nicht nur Geschäftsführer, sondern mir gehört ja auch das halbe Unternehmen. Ich werde weiter der Gesellschafter bleiben. Die Geschäftsführung wird meine Tochter übernehmen und wird sie zusammen mit Corny haben. Mein Schwiegersohn, der Mann meiner zweitältesten Tochter, arbeitet schon einige Jahre dort. Er wird der kaufmännische leiten, sodass da 2 aus der Familie arbeiten werden. Und das werden die gut machen. Sie wollen das auch gemeinsam machen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das gut geht. Ich kann loslassen. Das wird für mich nicht schwer sein. Ich habe ja auch noch ein paar andere Projekte. Ich bin nach wie vor Vorsitzender des Tourismusverbandes hier in Hamburg. Der Tourismus liegt mir sehr am Herzen. Die Weiterentwicklung dieser Stadt liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte gerne, dass Hamburg weiterhin eine der lebenswertesten Städte, das meine ich ganz egoistisch, für mich, für meine Familie und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ich arbeite also Tourismus, ich arbeite nicht für den Gast aus, ich sage jetzt mal aus Bayreuth oder aus Barcelona, sondern ich arbeite für die Interessen unserer Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Und wenn es den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt gut geht, kommen auch viele Gäste. Und wenn viele Gäste kommen, geht es unserer Stadt gut. So ist die schlichte Gleichung. Darauf werde ich mich dann noch ein bisschen stärker einlassen. Ich bin auch der Vorsitzende der Hamburger Theater. Und wie Sie vielleicht auch wissen, habe ich noch ein Hotelprojekt mit den sehr geschätzten Brüdern Braun aus dem Miniatur Wunderland und dem Hotelier Hollmann bauen wir ein Hotel in der Hafen City.
Das bedeutet, Sie geben nur ein bisschen auf.
Ja, ich gebe
also
einen
Sie
Teil.
Wollen nicht wirklich, Sie wollen nicht sich ins Privatleben zurückziehen und sagen, ich mache was anderes, sondern Sie bleiben schon noch der Stadt erhalten und dem Kulturbetrieb der Stadt.
Ja, ich hoffe, dass ich der Stadt noch lange erhalten bleibe, jedenfalls solange die Stadt das will. Wenn ich das Gefühl habe, die Stadt ist mir überdrüssig, dann gehe ich woanders hin. Aber das glaube ich nicht, wird nicht passieren. Dazu bin ich viel zu sehr verwurzelt hier. Das Daily Business, das wird sicherlich ein bisschen weniger werden. Darauf freue ich mich aber auch sehr. Komme ich wieder dazu, ein bisschen zu joggen, ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben, wieder ein bisschen mehr zu lesen, vieles mit meiner Frau zu unternehmen, das ist das Entscheidende. Und meine Kinder öfter zu sehen, die werde ich dann besuchen an ihren Studienorten oder da, wo sie leben. Und dann
an ihrem Arbeitsplatz auf der Reeperbahn. Abschließend vielleicht, Norbert Aus, Sie haben ja gesagt, Sie glauben daran, dass vieles damit zu tun hat, dass man zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber Sie haben auch gesagt, man muss schon auch Entscheidungen treffen und ich habe das Gefühl, man muss eben auch bereit sein, im richtigen Moment Verantwortung zu übernehmen. Das alles haben Sie getan, Sie haben ganz viele Entscheidungen getroffen. Wenn Sie nochmal zurückblicken, was glauben Sie, war die Entscheidung, die für Sie die verblüffendsten Ergebnisse gezeigt hat?
Also die verblüffendsten Ergebnisse sind immer dann, wenn man Kinder bekommt. Also das sind einmalige Momente, das sind Geschehnisse, die unbeschreiblich sind. Und wenn man Kinder aufwachsen sieht, wenn man sieht, wie sie sich entwickeln, dann ist das ein wunderbarer Moment, der... Ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste. Und ein Familienzusammenleben mit einer Partnerin und mit Kindern, das ist etwas, was das Schönste und Beste ist, was man sich vorstellen kann.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel mehr Zeit mit der Familie, mit vielleicht ein bisschen weniger der Familie auf der Reeperbahn, mit dem Schmitz. Und danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier gewesen sind beim Talk auf NDR Info.
Dankeschön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.